Möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde der neuen Möglichkeit und Gnade, zusammenzukommen, um aus dem Wort des Herrn auch wiederum zu lernen. Letzten Sonntag haben wir das Thema betrachtet, alle Völker, ein roter Faden durch die Bibel. Und wir haben gesehen, dass Gott bereits dem Abraham die Verheißung gegeben hat, dass in seinem Samen alle Völker gesegnet werden sollen. Der erste Teil der Verheißung war, dass Gott Abraham segnen wollte und dann durch ihn auch alle anderen Völker. Und wir haben gesehen, dass in Jesus Christus diese Verheißung auch in Erfüllung gegangen ist. Und nun haben wir in der Einleitung den Missionsbefehl gehört. Und da greift der Herr Jesus diese Worte jetzt auf, diese Verheißung an Abraham, und möchte es jetzt betonen, die Verheißung ist nicht nur in mir erfüllt, sondern dieser Auftrag, die Verheißung, die hängt mit einem Auftrag zusammen und darum auch der Gedanke, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ich habe das Thema für die heutige Morgenstunde mit dem ersten Teil auch dieses Aufrufers oder dieses Befehls auch überschrieben. Darum geht hin. Wir haben ja das letzte Mal schon betrachtet, wie wichtig es Gott ist, dass eben alle Völker erreicht auch werden. Und dieser Gedanke geht hin, der ist ja nicht für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen gerichtet, sondern auf alle Kinder Gottes ist auch dieser Aufruf gilt allen Kindern Gottes. Und wir haben das letzte Mal mehr, ich sag mal, vielleicht den Schwerpunkt gehabt, dass gezeigt wurde, wo stehen wir aktuell? Wie viele Nationen, wie viele Völker sind überhaupt auch erreicht? Und wir wissen aber auch, dass natürlich nicht jeder der Nachfolger, der Jünger Jesu, wirklich ein Missionar wird, ja, und aussieht und zu fremden Völkern auch hingeht. Und darum auch der Gedanke, dass wir durchaus auch eine Aufgabe haben an dem Platz, wo Gott uns hingestellt auch hat. Also dieser Missionsbefehl, der gilt fürs Ausland und der gilt genauso auch fürs Inland. Der Gedanke hier, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Der schließt ja viel, viel mehr ein. Nicht nur, dass wir sagen, ja, wir verkündigen jetzt das Evangelium und Menschen bekehren sich und ja, dann ist schon alles okay. Jemand ist ja sozusagen in die Nachfolge getreten. Sondern wir haben hier in diesem Missionsbefehl noch folgende Schritte. Wenn wir jetzt die zwei Verse so Schritt für Schritt betrachten würden, dann können wir hier entnehmen, zum einen ist hier der erste Gedanke, geht hin. Dann macht zu Jüngern, wäre das zweite, dann tauft sie und dann lehrt sie auch. Und es ist interessant, für uns sind es so vier einzelne Befehlsformen. Ja, das sollte man tun und dann das nächste und dann auch nochmal das nächste. Im Griechischen, wenn wir hier reingehen, so in die Ursprache, dann gehört dieser Befehl eigentlich zusammen. Da heißt es so, macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft und lehrt. Und wir werden noch im dem Verlauf auch der Ausführung darauf kommen. Natürlich, jeder, der Sündenvergebung erlangt hat, das ist sozusagen doch ein Jünger. Und doch gehört zur Jüngerschaft viel, viel mehr auch dazu. Und darum wollen wir uns heute Morgen, aber mehr wirklich auf den ersten Teil, auch gedanklich beschränken, darum geht hin. Und wir wollen uns fragen, wie hat es eigentlich der Herr Jesus selber uns vorgelebt? Was hat er uns persönlich auch hinterlassen? Der Herr Jesus sagt, darum geht hin, ja, und dann, dass alle Völker zu Jüngern werden. Aber ist der Herr Jesus selber in ferne Länder gereist? Er ist nicht in ferne Länder gereist, ja, sondern seine Mission, sein Auftrag war, den Anfang zu machen, das dann in Grund gelegt wird und dann soll dieser Missionsbefehl in andere Länder auch getragen werden. Nun, wenn wir von Jünger machen sprechen, dass wir hingehen sollen und Jünger machen, so ist dieser Gedanke, ja, was ist überhaupt Jünger machen? Für uns ist mehr so der Begriff, wenn jemand zum Glauben kommt, ja, das ist ein Kind Gottes. Aber Jünger benutzen wir eigentlich so im allgemeinen Sprachgebrauch nicht so oft. Ja? Wir sagen vielleicht Nachfolger Jesu. Aber wisst ihr, das Konzept der Jüngerschaft, das war in der damaligen Zeit eigentlich ganz weit verbreitet. Es war so gewesen, auch bei den griechischen Philosophen der damaligen Zeit, sie hatten ihre Jünger gehabt. Das heißt Menschen, die ihnen nachgefolgt sind, die gesagt haben, Mensch, das ist jetzt jemand, der eine besondere Weisheit hat und ich möchte mich ihm anschließen, von ihm lernen, weil mir sein Wissen so wichtig auch ist. Wir können eine kleine Parallele eigentlich auch schon zu unserer Zeit machen. Wir haben wahrscheinlich auch so diesen Ausdruck gehört, dass sich manche Menschen als Influencer bezeichnen. Was sind das für Menschen heutzutage? Das sind eben Menschen, die durch ihre Präsenz auf den sozialen Plattformen, in den sozialen Medien eine große Anzahl von, und da ist jetzt wieder dieses englische Wort von Followern, von Jüngern können wir so sagen, haben und die sozusagen ja ihr Wissen, vielleicht auf einem ganz bestimmten Gebiet, geben sie einfach weiter an die Menschen. Und die Menschen sagen, Mensch, dieses Thema, das interessiert mich und ich tue mich sozusagen den Kanal vielleicht von diesem Influencer abonnieren und höre mir dann einfach von Zeit zu Zeit auch an, was diese Person zu diesem Thema auch sagt. Und wir haben ja heutzutage die Möglichkeit, mehrere Kanäle zu abonnieren, ja, und da mal reinzuhören und dort reinzuhören. So ähnlich war es wohl damals auch bei den Philosophen gewesen, dass man sagt, sie hatten, oder ein Schüler, der hatte durchaus mehrere Lehrer gehabt. Das heißt, mehrere Philosophen, dann hat er bei dem einen etwas gehört und auch bei dem anderen. Auch die Pharisäer und Johannes der Täufer, die hatten auch Jünger gehabt. Ich möchte uns jetzt hier ein paar Verse vorlesen, Johannes 9, Verse 28 und 29. Da schalten sie ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Die Pharisäer haben sich als Jünger Moses bezeichnet, hatten aber auch selber Jünger gehabt. Und dann Markus 2, Vers 18, die Jünger des Johannes und der Pharisäer fasteten und sie kamen und sagten zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht. Und wir merken hier, auf diesem Gebiet geht es noch einen Schritt weiter. Es geht nicht nur um Austausch von Wissen, wie es bei den Philosophen der Fall war, sondern hier geht es darum, wirklich um das praktische Leben, um das Nachahmen eines Lebensstils, können wir so sagen. Und damals war es wohl so üblich gewesen, wenn jemand ein Schüler von einem Rabbi, von einem Pharisäer werden wollte, so musste er mindestens 13 Jahre alt sein, er musste zu dem Rabbi kommen und wir würden wahrscheinlich in der heutigen Sprache sagen, so ein Bewerbungsgespräch wurde dann durchgeführt und der Rabbi hat dann Fragen an den Interessenten gestellt und wenn das so für ihn gepasst hat, dann hat er den Schüler sozusagen aufgenommen und es war dann sein Jünger, sein Nachfolger auch gewesen. Und so ähnlich hat es auch Johannes der Täufer auch gehandhabt. Und jetzt wollen wir einmal einige Verse betrachten, diesen Übergang von Johannes dem Täufer zu Jesus Christus. Und wir lesen von Johannes 1 ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus. Jesus aber drehte sich um und sah sie folgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sprach zu ihm, kommt und seht. Sie gingen mit und sahen, wo er wohnte und blieben an jenem Tag bei ihm. Es war aber um die neunte Stunde. Einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der fand zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Gott hat in seiner Weisheit ein Vorläufer, ein Vorankündiger vor dem Messias geschickt und das war Johannes der Täufer. Seine Aufgabe war, auf Jesus Christus hinzuweisen. Und wir betrachten ja parallel auch diese Geschichten in der Bibelstunde, darum ist es ja uns vertraut, wie Johannes einerseits seine Jünger hatte und gleichzeitig hat er zu Jesus oder zu den Menschen, als er sprach, über Jesus gesagt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Es geht gar nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Und jetzt diese Begebenheit, wo zwei seiner Jünger jetzt Jesus auch sehen und auf einmal wenden sie sich von Johannes ab und folgen Jesus auch nach. Johannes hat sozusagen das Interesse geweckt, es geht nicht um mich, es geht um diese Person, um den Messias geht es. Und die zwei folgen jetzt Jesus auch nach. Und sie waren einen ganzen Tag bei ihm und dann geht Andreas zu seinem Bruder, zu Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und dann dieser so wichtige Schluss, den wir jetzt gelesen haben, und er führte ihn zu Jesus. Und aus diesen Versen können wir eigentlich ganz, ganz wichtige Wahrheiten entnehmen. Zum einen, Gott arbeitet mit Menschen oder über Menschen, ja, um sein Ziel zu erreichen. Gott hat dem Johannes die absolute Klarheit gegeben, ohne dass er irgendwie mit Jesus in dem Sinne ein Gespräch führen musste, um ihn da irgendwie nach einer Checkliste durchzugehen. Ja, so, bist du wirklich Messias oder nicht? Gott hat ihm ganz klar gezeigt, das ist der Messias. Und jetzt sozusagen sagt er es anderen Menschen, seine Jünger, sie tun schon miteinander sprechen und so geht die Kunde weiter. Und Menschen werden zu Jesus geführt. Und das ist eigentlich für uns schon etwas ganz, ganz Grundsätzliches. Wir wollen ja immer im Hintergrund behalten, der Auftrag, den der Jesus seinen Kindern gegeben hat, der betrifft doch auch uns. Wie leben wir das ganz praktisch auch aus? Darum geht es ja schlussendlich. Und wir wollen das Erste festhalten, der Herr Jesus, er arbeitet nicht über Engel, er arbeitet nicht in erster Linie über irgendwelche Visionen, sondern er hat uns genau diesen Plan festgelegt. Menschen, die Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben, sie sollen die frohe Botschaft anderen auch geben. Und nun wird es jetzt interessant, wie hat nun Jesus Menschen zu seinen Jüngern gemacht? Wie ist er überhaupt vorgegangen? Wir haben die Übergangszeit jetzt gesehen von Johannes zu Jesus, aber was macht jetzt Jesus? Als er ganz klar seinen Ruf vernommen hatte, dann ist er an die Öffentlichkeit getreten und ließ sich durch Johannes dem Täufer eben auch taufen. Er hat das Zeugnis von Johannes bekommen, ja. Und so sind einzelne Kontakte zu anderen Menschen entstanden. Und wir haben ja gesehen, dass einzelne Menschen schon angefangen haben, sozusagen Kontakt zu ihm zu suchen, ihn zu besuchen, ihn zu befragen und ihm sozusagen nachzufolgen. Dann haben wir in Johannes 2 haben wir die Hochzeit zu Kana. Und da heißt es dann so, dass Jesus schon einige Jünger auch hatte. Und er ist hier dann ganz gezielt auch vorgegangen, und zwar, wir lesen in Johannes 1, Vers 43 noch einen Gedanken davor. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa weiterziehen, da fand er Philippus und sprach zu ihm, folge mir. Also Menschen sind anfangs sozusagen auch zu ihm gekommen, aber jetzt tritt er auf und tut Menschen direkt in die Nachfolge auch berufen. Und so haben sich der eine, der andere sich auch angeschlossen. Und wir lesen dann in Lukas 6, die Verse 17 bis 20. Und er ging mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz. Und mit ihm die Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstenland von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Menschenmenge versuchte, ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Und er hob seine Augen auf zu seinen Jüngern und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Vers 17 heißt es so, und die Menge seiner Jünger. Es waren jetzt nicht mehr so einige wenige gewesen, sondern Menschen haben sozusagen immer ihn abgepasst. Ja? Wo taucht er jetzt wieder auf? Und weil die Kunde sich eben auch herumgesprochen auch hat. Und dann kommen wir zu dem nächsten Gedanken, und zwar wird es uns in Lukas 6, die Verse 12 und 13 berichtet. Es geschah aber an diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger, und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Aus dieser Menge der Jünger, der Nachfolger, hat Jesus jetzt 12 rausgesucht. Und für uns als Bibelleser ist das so irgendwie selbstverständlich. Ja, ist doch ganz klar. Es sind so viele Begebenheiten berichtet, dass Jesus mit den 12 unterwegs war. Es gab ja auch 12 Stämme Israels, ja. Und die Zahl 12 ist uns auch so vertraut. Aber meine Lieben, wir wollen uns ja anschauen, wie hat Jesus mit den Menschen gearbeitet und dann immer schauen, wie machen wir es persönlich. Der Herr Jesus hat jetzt aus der Menge seiner Jünger hat er 12 auch rausgesucht. Er ist ins Gebet gegangen, Gott hat es ihm aufs Herz gelegt, wen er ansprechen auch soll. Und hier heißt es ganz klar und deutlich, er erwählte. Ja? Jesus ist zu dem Einzelnen hin und hat gesagt, möchtest du jetzt sozusagen wirklich mit mir von Ort zu Ort auch reisen, möchtest du wirklich mit mir ziehen? Und da waren ja so viele gewesen und er sucht aus diesen vielen auch nur 12 auch aus. Welche Absicht hatte eigentlich Jesus mit diesen gehabt? Zum einen ist es interessant, dass der Herr Jesus sie aussendet. Wir lesen auch das in Markus 6, Vers 7. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie je 2 und 2 auszusenden. Und dann lesen wir nicht nur von den 12, sondern an einer anderen Stelle heißt es, dass er sogar 70 Jünger ausgesandt hat. Lukas 10, Vers 1. Danach sonderte der Herr 70 andere aus und sandte sie je 2 und 2 vor ihm her in alle Städte und Orte, wohin er kommen wollte. Hier wird uns wirklich schon der Grund auch bekannt gegeben, warum der Herr Jesus so vorgegangen ist. Eine Zeit lang ist er mit den Jüngern auch rumgereist, von Ort zu Ort. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo er die 12 aufteilt in 6 Gruppen, je 2 und 2, und sendet sie eben in unterschiedliche Dörfer oder auch Städte aus. Und genau das Gleiche macht er auch mit den 70. Wir wollen uns immer hier fragen, warum macht es der Herr? Wisst ihr, er hätte ja mit der ganzen Traube sozusagen seine Jünger irgendwie von einem Dorf zu dem anderen gehen können, von der Stadt zu der anderen Stadt. Aber hätte er, ich tue jetzt mal die Frage von euch weitergeben, hätte er wirklich alle Dörfer und alle Städte in Israel mit dieser Methode erreicht oder nicht? Er hätte es wohl nicht so erreicht. Ein anderer Gedanke war ihm sehr, sehr wichtig, dass Menschen auch vorbereitet werden, weil hier steht ja bei uns in diesem Vers, er hat sie ausgesandt an die Städte und Orte, wohin er kommen sollte. Er hat wirklich einen Plan auch gehabt, ja, dass er gesagt hat, ich sende euch zuerst aus und ihr tut die Menschen vorbereiten. Und er gibt ja ihnen richtig Anweisungen, was sie alles mitnehmen sollen, was sie nicht mitnehmen sollen, wie sie sich in dem Dorf, in der Stadt verhalten auch sollen. Ja, wenn Menschen euch aufnehmen, dann kehrt ein, predigt ihnen das Evangelium. Wenn Menschen euch ablehnen, dann geht einfach weiter, hat er gesagt. Schüttelt einfach den Staub ab, aber geht einfach auch weiter. Also hier war der Gedanke, er hat sie ausgesandt, um die Menschenherzen vorzubereiten, wenn der Herr Jesus dann kommt und das Evangelium nochmal persönlich auch bringt. Und wisst ihr, dieser Gedanke der Zweierschaft, dass man zu zweit auch unterwegs ist. Das versuchen wir zum Beispiel auch in dem Eutinger Talweg so anzuwenden. Dass wir einfach nicht nur, ich sag mal, Gottesdienste halten, sondern dass wir auch mal unter der Woche hingehen, dass wir mit Menschen sprechen, dass Vertrauen aufgebaut wird und auf diese Art und Weise, ja, man Menschen natürlich in den persönlichen Gesprächen schon auf Jesus Christus auch hinführt, hinweist, einfach Vertrauen schafft und dann aber auch sagt, ja, an dem Tag, da werden wir auch bei euch nochmal sein und auch einen Gottesdienst auch durchführen. Wir merken auch hier, wie dieses Konzept, möchte ich mal so sagen, vielleicht der Evangelisation von Jesus Christus eingeführt wurde. Er hat im Prinzip immer die Boten vorhergeschickt, ja? Die haben den Boden vorbereitet und dann kam er auch persönlich. Auch ein Gedanke, der uns etwas sagen sollte. Ich habe das ja das letzte Mal erwähnt, wir haben uns jetzt ja seit einiger Zeit im Eutinger Tal sind wir unterwegs, aber ist das der einzige Ort in Pforzheim? Gibt es nicht andere Dörfer, gibt es nicht andere Städte um Pforzheim herum? Das sind ja alles Fragen, die einen persönlich beschäftigen. Und dieses Konzept der Jüngerschaft, also wie macht man Menschen zu Jüngern, das fängt ja mit der Evangelisation an. Und so hat der Jesus auch eben begonnen. Und wir können sagen, dieses Konzept der Jüngerschaft, das ist die Arbeit oder das Wirken nach außen. Wir kommen nachher noch auf die Arbeit, auf das Wirken auch nach innen zu sprechen. Aber das ist jetzt mal die Arbeit auch nach außen. Und jetzt aber ganz besonders, es war jetzt die allgemeine, können wir sagen, so Evangelisationsversammlungen. Menschen kamen zum Glauben, aber jetzt dieses Konzept der Jüngerschaft, dass er die 12 besonders angesprochen hat, auserwählt hat. Welche Absicht hat Jesus auch hier bezweckt? Wir können aus den ganzen Evangelien entnehmen, dass sie wirklich mit ihm unterwegs waren. Das ist nicht so, dass sie einmal jetzt in der Woche irgendwie sich mal getroffen haben, ja, oder einmal im Monat oder irgendwie so und dann haben gesagt, ja, war wieder schön, dich zu sehen und dann hat man über alle möglichen Dinge gesprochen, sondern sie sind wirklich mit ihm gezogen. Sie haben mit ihm gelebt, ja. Und da ist immer die Frage, was hat Christus damit beabsichtigt? Auf was wollte er eigentlich hinaus? Christus wollte im ganz kleinen Kreis seiner Jünger befähigen, dass sie wirklich von ihm nicht nur, ich sag mal, die Theorie hören, die Predigt hören, sondern das praktische Leben. Das war ihm wichtig. Dass die Theorie mit der Praxis eben übereinstimmt. Wir haben so viele Begebenheiten, wo sie wirklich wunderbare Dinge erlebt haben, Wunder erlebt haben, Krankenheilungen, aber sie haben auch nicht so schöne Situationen erlebt, wo sie angegangen wurden von den Pharisäern, wo sie im Clinch standen, ja, sie wurden richtig angegangen von den Pharisäern. Das hat alles irgendwie dazugehört. Und wie reagiert man dann? Und sie haben immer wiederum bei Christus gefragt, ja? Um Rat gefragt, wenn er bestimmte Gleichnisse erzählt hat, dann sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, wir verstehen das nicht, erklärt es uns bitte nochmal. Und Jesus hat sich Zeit genommen und hat es ihnen auch erklärt. Er hat sie sozusagen, jetzt bildlich gesprochen, in seine Ausbildung genommen und hat sie sozusagen Schritt für Schritt auch angeleitet. Und wisst ihr, in dieser Phase, was möchte man eigentlich in dieser Phase erreichen? Wir können dieses Konzept übrigens wenden wir in vielen Bereichen unseres Lebens an. Ja? Wenn junge Menschen in die Ausbildung gehen, dann sagen wir, ja, das ist jetzt ein Azubi und er lernt bei einem Werkstattmeister, zum Beispiel jetzt im technischen Bereich. Ja? Da gibt es einen Mensch, der zuständig ist für die Azubis und die gehen dann 3 oder 3,5 Jahre eben durch die Ausbildung durch. Es wird etwas Theoretisches ihnen vermittelt in der Schule, aber es wird auch ganz, ganz praktisch in der Firma, an der Maschine sozusagen den jungen Menschen auch vermittelt. Und wie läuft eigentlich diese Phase ab? Man kann hier eigentlich 4 einzelne Stufen auch nennen und übrigens das können wir auch in vielen Bereichen unseres Lebens anwenden. Und ich möchte jetzt, um hier die Begriffe auch zu definieren, sagen, ich werde jetzt von einem Lehrenden sprechen und nicht von dem Meister. Gottes Wort sagt, es gibt nur einen Meister unter euch, das ist Jesus Christus. Aber es gibt denjenigen, der lehrt und es gibt den anderen, der eben zuhört, der Schüler oder der Azubi. Der erste Punkt ist, dass der Lehrende, er erklärt, er zeigt dem Azubi und der Azubi, der steht einfach da und er schaut zu. Der erklärt ihm genau alles, ich mache das so, ich mache so und so weiter. Die zweite Phase, wo man übergeht, wo die gemeinsam das Ganze auch machen, wo der Lehrende mit dem Azubi dann gemeinsam das machen. Wo der Lehrende sagt, schau mal, ich habe es dir gezeigt, so jetzt fängst du jetzt auch mal an praktisch. Ich bin noch bei dir und wir machen das Ganze auch gemeinsam. Und dann ist der nächste Schritt, wo der Lehrende im Prinzip weiter übergibt die Verantwortung an den Azubi und der Azubi macht das Ganze und der Lehrende, er schaut einfach zu. Er schaut sozusagen, wir sagen ja, er schaut über die Schulter. Ja? So, er hat Anweisung gegeben, man hat eingewiesen eine Person und jetzt schaut er nur zu, ja, es läuft gut, er tut hier und da korrigieren und so lernt er Azubi weiter. Und dann kommt eben die 4. Stufe, wo der Lehrende merkt, das klappt ganz gut bei diesen Menschen, ich kann ihm einfach direkt Aufträge anvertrauen. Und dann ist der Azubi in der Lage, einzelne Aufträge ganz selbstständig auch zu erfüllen. Auf diese Art und Weise hat Jesus mit seinen Jüngern eigentlich gearbeitet. Er ist mit ihnen gezogen, er hat es ihnen gezeigt, er hat ihnen vieles erklärt, aber er hat sie auch ausgesandt. Ja? Die waren nicht nur die ganze Zeit bei ihm jetzt und hingen nicht an seinem Rock, sondern er hat sie ausgesandt. Sie sind zu ihm gekommen und haben berichtet, sogar die Geister sind uns untertan. So, da war dieser Austausch gewesen. Manchmal sind sie gekommen und haben gesagt, wir konnten den Geist nicht austreiben. Und dann musste der Herr Jesus wiederum korrigieren und sie besonders auch anweisen. Jesus hat mit den 12 Jüngern uns eigentlich das Konzept der Jüngerschaft, ich sag mal, in dem kleinen Format gezeigt, was er eigentlich beabsichtigen auch wollte. Und interessanterweise, oder nicht interessanterweise, wir müssen sagen logischerweise, haben das die ersten Christen wirklich verstanden, was damit gemeint auch war. Und Apostel Paulus, er schreibt jetzt an Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 2, und er sagt so, und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treue Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Es geht nicht um die allgemeine Masse, sozusagen der Jünger, der Nachfolger. Jetzt hier wieder die Parallele. Dem Herrn Jesus sind viele Menschen nachgefolgt, aber er hat aus diesen vielen, hat er 12 auserwählt und mit ihnen sozusagen diese spezielle Ausbildung auch gemacht. Und hier sagt Apostel Paulus, das so ähnlich dem Timotheus. Schau dich einfach um, sagt er, unter den Geschwistern. Wo gibt es treue Menschen? Und vertraue ihnen eben das an, was du von mir, und dann sagt er, und noch von vielen Zeugen eben bestätigt, auch gehört, auch hast. Und vor allem Menschen, und das ist jetzt auch wichtig, die wiederum fähig sind, andere zu lehren. Das ist interessant, ja? Also, es soll etwas, sie haben etwas gelernt bekommen, sie haben etwas gelernt und sie sollen es dann wiederum auch weitergeben. Und wisst ihr, dieser Gedanke, das ist das Konzept der Jüngerschaft. Dass wir nicht nur, ich sag mal, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, sondern Gott möchte, dass wir es anderen Menschen weitergeben. Und ich möchte mit uns jetzt ja, so ein Zahlenexperiment mal durchgehen und einfach schauen, ist so etwas realistisch oder ist so etwas nicht auch realistisch. Und zwar haben wir hier, ich habe jetzt mal 10 Jahre als Zeitstrahl sozusagen jetzt mal gewählt und einfach eine Annahme, die erste Spalte, wenn eine Person eine Seele im Jahr zu Christus führt und die Seele in dem Sinne belehrt, ja, nach dem Konzept auch der Jüngerschaft, dann sind am Ende des ersten Jahres sind 2 Personen, die Jesus nachfolgen, die Jünger Jesu auch sind. Und wenn jetzt diese 2 Personen das nächste Jahr wieder ein jeder eine Person zu Jesus führt, dann sind am Ende des 2. Jahres sind es 4 Personen. Und im 3. Jahr, wenn jede einzelne Person eine Seele im Jahr zu Jesus Christus führt, dann sind es 8 Personen. Und so können wir Jahr für Jahr auch durchgehen. Und das Interessante ist, was mit einer Person begonnen hat, die wirklich eine Seele pro Jahr zu Christus geführt hat, wie sich das ausbreitet. Und am Ende der 10 Jahre sind es 1024 Jünger Jesu. Ist diese Zahl utopisch für uns? Die Annahme ist eigentlich sowas von eigentlich einfach, ja? Wir müssen nicht jeden Tag irgendwie 1000 Leute zu Jesus führen. Wir müssen keine großen Prediger sein, sondern eine Person im Jahr zu Jesus Christus führen. Dann diese Person eben alles vermitteln, was wichtig ist für die Nachfolge, für die Jüngerschaft. Und dann geht es einfach weiter. Jeder macht einfach seine Arbeit und führt Menschen zu Christus. In der nächsten Spalte, das ist eigentlich im Prinzip alle Zahlen mal 10. Wenn nicht nur eine Person das machen würde, sondern wir würden mal mit 10 Personen anfangen und die eben treu sind in dieser Aufgabe und wirklich jede Person eine Seele pro Jahr zu Christus führt, dann haben wir am Ende der 10 Jahre nicht nur 1000 Menschen, sondern 10.000. Lass uns mal einfach diese Zahlen auf uns wirken, ob das realistisch ist, ob es nicht realistisch ist, ist es biblisch, ist es nicht biblisch. Wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. Und wir gehen jetzt ganz kurz darauf ein, auf das Konzept der Gemeinschaft. Und wir wissen ja alle, dass der Jesus in den Himmel gefahren ist und die Jünger sind hier alleine geblieben. Gott hat natürlich den Heiligen Geist auch geschickt, aber wir wollen mehr die Geschichte jetzt der Gemeinde auch betrachten. Und da heißt es so in Apostelgeschichte 2 von Vers 41. Apostel Petrus, er hat die sehr bekannte Predigt zu Pfingsten auch gebracht. Und da heißt es nun so, die nun sein Wort willig annahmen, wurden getauft und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig geworden, aber waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Ihre Güter und ihren Besitz verkauften sie und teilten sie aus unter alle, je nachdem, was einer brauchte. Und sie waren täglich und stets einmütig zusammen im Tempel und brachen das Brot reihum in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und einfältigem Herzen. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Und dann noch Apostelgeschichte 4, Vers 32, der Anfang. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Als Bibelleser wissen wir, das war eine ganz besondere Zeit, eine Zeit der Erweckung gewesen. Und Menschen, ja, haben sich bekehrt, sie hatten keine Gemeindehäuser gehabt, sie haben sich in der Halle Salomos im Tempel zum Teil versammelt wird. Lesen dann hier, dass sie reihum auch das Brot brachen. Es war eine besondere Aufbruchsstimmung, will ich so sagen, unter den Jüngern auch damals gewesen. Und wir lesen an einigen Stellen der Schrift, dass Gemeinschaft, ja, der Zusammenhalt der Geschwister ganz, ganz wichtig ist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute auch zusammengekommen sind, Gemeinschaft zu pflegen und aus dem Wort Gottes auch etwas zu lernen. Apostel Paulus, der hat es im Epheserbrief folgendermaßen gesagt, Epheser 4 von Vers 11, und Gott hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi. Dieses Konzept der Gemeinschaft, das ist biblisch. Und das ist dieses Wirken, nicht nach außen, was wir bei der Jüngerschaft betrachtet haben, sondern das ist das Wirken Gottes nach innen, damit eben die einzelnen Glieder gefestigt werden, damit sie ausgerüstet werden für bestimmte Dienste, ja, dass wir zusammenkommen, das Wort betrachten und so weiter. Und jetzt kommen wir aber wieder auf die erste Gemeinde zu sprechen. Da ist mir nämlich Folgendes so einfach auch groß und bewusst geworden. Wir wollen einige Verse jetzt gemeinsam lesen. Apostelgeschichte 8 von Vers 1. In Apostelgeschichte 7 wird uns von dem Märtyrertod des Stephanus auch berichtet. Und da heißt es so, sofort in dem ersten Vers von Kapitel 8, es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Die nun zerstreut waren, gingen umher und predigten das Wort. Apostelgeschichte 11, Verse 19 bis 21. Die aber zerstreut waren durch die Trübsal, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen umher bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und sagten das Wort zu niemanden als allein zu den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten den Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Wir haben das Konzept der Gemeinschaft betrachtet, ja, und die ersten Christen, die erste Gemeinde, sie haben, ich stelle mir das so vor, einfach genossen. Genossen und nochmal genossen, was Gott geschaffen hat. Etwas doch völlig Neues. So etwas gab es doch bisher nicht. So eine Art von Gemeinschaft. Krankenheilungen. Gott hat sich bezeugt mit Wunder, mit Zeichen. Und mir scheint es an dieser Stelle, dass sie, glaube ich, etwas vergessen haben, und zwar den Befehl hinzugehen. Sie haben sich so an der Gemeinschaft erfreut, dass sie den Missionsbefehl irgendwie vernachlässigt haben. Wisst ihr, warum man eigentlich so zu dem Gedanke kommt? Weil Gott eine Verfolgung schicken musste. Und dann haben wir jetzt ein paar Mal gelesen, dass die Christen sich ausgestreut haben. Ja? Die wurden eigentlich zerteilt in dem ganzen Land. Die sind von sich aus nicht hingegangen. Sie haben sich so an der Gemeinschaft erfreut, sind nicht hingegangen, bis Gott eine Verfolgung geschickt hat. Und dann mussten sie zwangsläufig hingehen. Dann lesen wir noch etwas, und das ist uns als Bibelleser auch bekannt, dass sie immer noch als Juden überzeugt waren, in gewisser Weise, das Heil gehört nur den Juden. Wie schwierig war es Gott wirklich, den Jüngern und dann den anderen Nachfolgern nochmal zu erklären, sein Gedanken, dass das Heil allen Völkern doch gehört. Der Gedanke von Abraham, all die Verheißungen, im Missionsbefehl steht hin, geht hin zu allen Völkern, nicht nur zu den Juden. Und wie schwer hat sich trotzdem die Gemeinde mit diesem Auftrag getan? Das ist ja bemerkenswert. Die waren doch voll Geistes, die waren in dem Sinne so froh, dass sie einander haben, dass sie Christus gefunden haben, Heil, Erlösung. Das war alles da, aber diese Verkündigung, dieses Weitertragen hat in gewisser Weise gefehlt. Jetzt in Apostelgeschichte 11, Vers 19, da heißt es ja, und sie zogen umher bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und sagten das Wort zu niemandem als allein zu den Juden. Sie haben den Auftrag nicht richtig verstanden. Und dann aber, Gott sei Dank, heißt es im nächsten Vers, aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, meine Lieben, das waren nicht diejenigen, die aus Jerusalem kamen, sind auf den Gedanken gekommen, einmal auch das Wort den Griechen zu verkündigen. Die sind irgendwie nicht auf den Gedanken gekommen. Aber das sind sozusagen Jünger, will ich mal so sagen, der zweiten, der dritten Generation, ja, wo die Apostel das Wort verkündigt haben und die wieder gläubig geworden sind an Jesus Christus. Und mit Sicherheit haben auch die Apostel von dem Missionsauftrag irgendwie gesprochen. Aber diese Menschen, die haben das wirklich ernst genommen und haben gesagt, ja, wir verkündigen das auch den Griechen. Und wir lesen hier, wie Gott sich wunderbar auch in Vers 21 dazu bekannt hat. 1. Thessalonicher 1, Verse 6 bis 8. Ihr seid unserer und des Herrn Nachahmer geworden und habt das Wort in großer Bedrängnis mit der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen, sodass ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas zu sagen. Was für ein ganz anderes Bild haben wir nach einigen Jahren, dass der Apostel Paulus die Gemeinde zu Thessalonich so wunderbar auch lobt. Dass er sagt hier, ihr seid zuerst unsere Nachahmer geworden und des Herrn Jesus. Und das ist ja sehr wunderbar, ja? Nachahmer bedeutet ja Jünger. Das heißt, diese Menschen sind durch Paulus zum lebendigen Glauben gekommen und Paulus hat wirklich verstanden das Konzept der Jüngerschaft. Und darum sagt er, ihr seid unsere Nachahmer geworden. Und dann sagt er weiter, sodass ihr anderen Gläubigen Vorbild geworden seid. Das heißt, sie sind wirklich diesen Weg gegangen und dann wird uns die Erklärung in Vers 8 gegeben, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Es ist ausgegangen aus Thessalonich. Was können wir aus diesen Geschichten lernen? Ich möchte mal so fragen, wo stehen wir heute als Gemeinde? Meine persönliche Beobachtung, natürlich, wir merken, wie die ersten Christen, ja, so irgendwie schwerfällig waren, diesen Befehl umzusetzen, ganz praktisch umzusetzen. Und wie es dann irgendwie Zeit gedauert hat, bis das Ganze ins Rollen auch gekommen ist. Und ich merke einfach in unseren Breitengraden, wir haben unsere, wie soll ich sagen, auch unsere Geschichte, unsere Historie, ob der schon von Russland anfängt, ja, die Prägung von dort, wir kamen hierher. Und wir müssen sagen, wir haben das Konzept der Gemeinschaft, verstehen wir. Und das ist auch biblisch, das ist völlig in Ordnung. Aber das Konzept der Jüngerschaft ist bei uns nicht richtig ausgelebt worden. Wisst ihr, wir haben uns doch bisher, will ich mal so sagen, zumindest gedanklich beruhigt oder so gesagt, ja natürlich, wir leben eben in der Welt, Gott hat mich auf einen besonderen Platz hingestellt und ich möchte durch mein Vorbild einfach, ja, durch mein Leben anderen Menschen ein Vorbild sein. Und das ist auch völlig richtig. Und wir haben dann aber auch schon seit einigen Jahren der Gedanke der Mission, dass man sagt, ja, wo Gott uns es aufs Herz legt, dass wir nicht nur mit dem Wandel, sondern auch mit den Worten den Menschen bezeugen. Auch das ist richtig. Aber wisst ihr, vielfach, was ich so in Gesprächen auch dann habe, dass man irgendwie zum einen sagt, ja, also wenn ich Menschen anspreche, dann sage ich, ja, komm zur Gemeinde. Und dann kannst du eben dort Predigten anhören und so weiter und so fort. Meine lieben Seelen, die ferne von Gott sind, die brauchen zuerst nicht die Gemeinde, sie brauchen Jesus Christus. Versteht mich richtig, was ich sage? Wir müssen Menschen zu Jesus führen und dann wird es für die Menschen völlig natürlich, dass sie die Gemeinschaft suchen. Ich kann mich ungefähr 10 Jahre zurück, vielleicht könnt ihr mir da helfen, da hat Bruder Adler aus Astana gesprochen. Er hat seinen Geschwistern, ich weiß, sie war das so ein bestimmter Zeitraum, er hat seinen Geschwistern verboten, Menschen in die Gemeinde mitzubringen. Könnt ihr euch daran erinnern? Nicht? Na, manche nicken, manche haben es wahrscheinlich vergessen. Er hat es ihnen verboten, in die Gemeinde mitzubringen. Was möchte er eigentlich oder was wollte er damit sagen? Nicht, dass die Gemeinde ja schlecht ist, das ist ja nicht das Thema. Sondern das Konzept der Jüngerschaft muss richtig verstanden werden. Wir müssen Menschen zu Christus führen. Und natürlich ist die Gemeinde flankierend da, wo wir helfen. Das ist alles so. Aber nur zu sagen, Menschen zu sagen, ja, da gibt es eine Versammlung, geh mal hin. Und Menschen, die, ich sag mal, einen ganz anderen Lebensstil führen, die sagen, was soll ich dort machen? Werden die mich verstehen? Die sind irgendwie auch ganz, ganz anders, so von der Kleidung und von allem so. Ne? Ich passe da überhaupt nicht rein. Das sind doch all die Punkte, die auch durch den Kopf gehen. Und darum ist es so wichtig, meine Lieben, dass wir Menschen zu Christus führen und dann erst das Thema der Gemeinde, der Gemeinschaft den Menschen auch sagen. Und ich möchte es nicht als eine absolute Aussage so hinstellen, aber in vielen Fällen wäre es gut, ebenso auch zu handeln. Und dann eben, was bedeutet das Konzept der Jüngerschaft? Nicht, dass man sagt, ja, man hat sozusagen einen Menschen zu Christus geführt und dann hat man damit nichts mehr zu tun. Sondern das Konzept der Jüngerschaft bedeutet ja, so wie wir in dem Missionsbefehl gelesen haben, dass wir dann taufen sollen und dass wir dann auch lehren sollen, diese Menschen. Und dieses Belehrende sollte nicht nur, wie sagt man, 1, 2, 3, 4 Brüder sein, die sich irgendwie am Sonntag, am Mittwoch an der Jugendstunde abwechseln, sondern der Herr Jesus hat mit seinen 12 Jüngern wirklich uns das Konzept vorgelebt, wie das Ganze funktionieren soll. Und wisst ihr, wir haben sozusagen klipp und klar Ergebnisse eigentlich unserer Arbeit. Wenn wir nur das Konzept der Gemeinschaft haben, dann haben wir die Ergebnisse. Und wenn wir hier aber das Konzept, das der Herr Jesus vorgelebt eigentlich hat, und das ist eben, es gibt in Mathematik da einen richtigen Begriff auch dafür, das exponentielle Wachstum heißt es. Exponentielle Wachstum. Das heißt, wenn jeder sozusagen das auf dem Herzen hat und Menschen zu Christus führt. Und ich glaube, der Gedanke, eine Person im Jahr, das klingt wirklich nicht nach viel, oder? Also man hat ein ganzes Jahr Zeit, um eine Seele zu Christus zu führen, sie zu belehren und so weiter. Und dieses Belehren, das kann ja noch auch weitergehen. Aber wenn jeder sozusagen, wenn einige wenige anfangen würden, Menschen zu Christus zu führen und die dann wiederum eigentlich zu Arbeitern erzogen werden, belehrt werden, dann wird das Ergebnis ganz, ganz anders sein. Wir haben von dieser Stelle auch mal diesen Ausdruck gehört, dass wir in der großen Gefahr stehen, und nicht nur stehen, sondern dass das auch zutrifft, dass wir nur Predigten konsumieren. Haben wir das schon mal gehört? Haben wir gehört. Das heißt, wir kommen immer wieder regelmäßig, wir hören das Wort, wir sagen, alles super, Gemeinschaft gehabt, schön gewesen. Und dann gehen wir wieder unseren privaten Dingen nach. Natürlich, wir glauben, wir wollen auch Gott dienen. Aber wisst ihr, dieses Konzept der Jüngerschaft fehlt. Die Arbeit im Reich Gottes, sie fehlt. Wir sagen, wir sind Kinder Gottes und wir freuen uns. Und das ist auch gut so. Aber das Konzept der Jüngerschaft fehlt. Schaut mal, wenn auch im natürlichen Leben ein kleines Baby geboren wird, was machen wir mit dem kleinen Geschöpf? Wir freuen uns natürlich zuerst, sagen, Gott sei Dank, gesund, hat Leben. Und dann legen wir das Baby hin und es soll sich dann irgendwie selber versorgen und gucken, dass er irgendwie zurechtkommt, oder? Machen wir auch nicht. Sondern gerade am Anfang braucht doch das Baby, das ist völlig abhängig von uns. Es muss gefüttert werden, es muss gewaschen werden, man muss sich mit dem Baby beschäftigen. Das Kleinkind braucht besonders viel Liebe in dieser Phase. Besonders. Und was passiert dann? Irgendwann mal sagen wir, so, Kind, bist schon etwas größer geworden, jetzt kannst du schon selber essen. Und dann fängt das Kind selber an zu essen. Kocht es zu dem Zeitpunkt, das Kind? So mit 3 Jahren, 2, irgendwie so.
es kocht nicht. Es ist völlig immer noch abhängig von uns. Aber es übernimmt gewisse Teilaufgaben. Und irgendwann mal wollen wir das Kind dazu führen, dass das Kind tatsächlich nicht nur sagt, Mama, warum gibt es heute nichts zu kochen? Sondern dass man sagt, schau mal, der Kühlschrank ist voll. Ja, ich habe das dir alles beigebracht, ja, wie man kocht, wie man alles macht. Und jetzt musst du langsam Verantwortung für dein Leben übernehmen und selber anfangen, die Dinge zu machen. Das ist ein völlig normaler Prozess in unserem natürlichen Leben. Und meine Lieben, genau so möchte es Gott auf dem geistlichen Gebiet machen. Genau so. Dass wir nicht nur, ja, ich sag mal, sagen, wir sind bekehrt, wir freuen uns um das Heil, sondern der Herr Jesus hat, und das ist das Besondere, lasst uns nochmal mit zwei Sätzen zusammenfassen, das Konzept der Jüngerschaft. Sowohl bei den Griechen als auch bei den Pharisäern sind die Menschen sozusagen, mussten selber gucken, ja, dass sie irgendwie die Leute finden, zu ihnen hinkommen, Bewerbungsgespräch führen, dann wurden sie mal angenommen, mal nicht angenommen. Was macht aber Jesus ganz anders? Er geht hin zu den Leuten. Er geht hin und er beruft dann Einzelne in die Nachfolge. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Und darum auch heute Morgen dieser Gedanke, und das liegt mir so auf dem Herzen, es ist eigentlich nichts Neues, und doch fordert es uns so heraus. Der Herr Jesus hat hier wirklich etwas ganz radikal anderes den Menschen beigebracht. Und sein Ziel ist ja, Menschen zu erreichen, alle Völker zu erreichen. Und darum gibt es nur die eine Methode des exponentiellen Wachstums. Es gibt keine andere Methode. Sondern er möchte sozusagen über Menschen arbeiten und dass keiner im Reich Gottes, wie man so sagt, arbeitslos ist, sondern dass jeder eine Aufgabe auch hat. Und natürlich, meine Lieben, wir haben auch gelesen in der ersten Gemeinde, der Herr hat hinzugetan zur Gemeinde. Ist das so? Natürlich. Keiner von uns kann Menschen bekehren. Keiner kann es. Wir sind so völlig abhängig von Gott, von dem Wirken auch des Heiligen Geistes. Das ist alles so. Aber wir können trotzdem das, was Gott uns überlassen hat, und nicht nur überlassen, sondern wirklich als Auftrag gegeben hat, das müssen tatsächlich wir auch tun. Lasst uns bitte diesen Gedanken ins Gebet persönlich nehmen. Dass wir uns fragen, Herr, wie soll ich persönlich dieses Konzept der Jüngerschaft jetzt ausleben? Wie möchtest du mich persönlich auch weiterführen? Lass uns beten, dass Gott auch weiterhin das Wort gibt, dass wir auch hier aus dem Wort eben in diese Richtung auch weiter belehrt werden. Gott segne uns. Amen.